Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschlands wichtigstem Podcast in puncto Gefühle. Dieser Podcast ist der einzige deutschsprachige Podcast. Ich kann nicht für den internationalen Markt sprechen, möchte da auch fast seine Vormachtstellung bestätigt wissen, aber kann ich nicht genau sagen. Aber für den deutschsprachigen Markt kann ich auf jeden Fall sprechen. Und da kann ich versprechen, dass es keinen Podcast gibt, der ungeschönter mitten in die Gefühle reingeht, als es dieser Podcast tut. Der die menschlichen Gefühlswelten so fein ziseliert auseinandernimmt, analysiert, wieder zusammensetzt und ihres Weges gehen lässt, wie es dieser Podcast tut. Viele Podcasts stecken sich diese Fähigkeit ans Revers, aber die lügen alle, nur hier ist der Real Shit zu Hause. WIMAF, der Podcast mit Gefühl. Und WIMAF ist die Abkürzung für Wiedersehen macht Freude, denn in diesem Podcast gucken wir Dinge, die wir vielleicht schon gesehen haben, wieder und sprechen darüber. Und ich sage wir, denn ich bin nicht alleine in diesem Podcast. Wäre ich hier alleine, dann würde einem das vorkommen wie ein Poetry Slam von Johnny Depp, in dem er einen langen Text über Umweltschutz spricht, den ihm keiner abkauft. Aber zum Glück ist es anders. Das ist hier kein Poetry Slam. Das ist hier keine Single-Veranstaltung. Das ist hier kein Einzelpodcast, sondern es ist ein Podcast von mir, meiner Wenigkeit, und von einer Frau, die... Ja, mir fehlen die Worte zu beschreiben, was sie für diese Welt tut. Diese Frau rettet in regelmäßigen Abständen Deutschland, Berlin und mich in dieser Reihenfolge und sorgt dafür, dass ich ein Leben führen kann, wie ich es mir nicht zu träumen gewagt habe. Ein Leben in Liebe, ein Leben in Glück, ein Leben mit Perspektive. Und deswegen heißen Sie bitte herzlich willkommen, meine wunderbare Ehefrau Maria Lorenz.
Hi, so heiße ich nicht mehr.
Maria Bokelberg, Mensch, das ist jetzt geborene Maria Lorenz. Maria Bokelberg, geborene Lorenz, so muss es richtig sein.
Stimmt heißen. Ja eigentlich auch nicht, aber ich glaube, so ist es auf dem Amt verzeichnet. Ja.
Bevor wir jetzt hier zu tief in familiengeschichtlichen Details verstricken.
Ich würde auch noch sehr viel... lieber noch länger darüber reden, was für Fähigkeiten du so am Revers hast.
Lass uns doch lieber in andere familiengeschichtliche Details verstricken. Denn,
ich esse übrigens gerade Eis, falls ja. jemand diese Geräuschsache
das
stört.
Das letzte Eis des Jahres.
Es ist mir egal. Es ist das letzte Eis von der Autobahn.
Aber es ist doch Winter ab jetzt.
Ja, aber ich esse ja auch Eis im Winter. Ich esse immer Eis. Lass uns hier den Rotz hinter
jetzt
uns
kommt, im Winter kommt jetzt wieder dieses geile Eis, dieses tannenbaumgeformte Eis mit Marzipangeschmack. Oh. Das ist so lecker.
Klingt furchtbar.
Super lecker.
Apropos Marzipan.
Freie Bauern mit Marzipan, oder?
Hasse ich genauso.
Als alter
wie
Werner-Fan.
Straße.
Das muss kesseln, oder was? Gekotzt ja. wird später.
Gekotzt wird später ist ein Podcast-Projekt, was ich starte. Darum geht es, dass in diesem Podcast-Projekt wird es darum gehen, dass später gekotzt wird. Und
der große Werner. Sollen wir nicht im Dezember, sollen wir nicht Werner
Ich hasse alles hieran gerade.
Wie du gerade guckst, wieso machen wir nicht Werner-Monat im Dezember? Da gibt es doch irgendwie sechs Teile von.
So viel Zeit haben wir heute nicht, dass ich dir die Wieso's dazu aufzähle.
Oh, das wäre geil.
Weißt du, was dann die Bedingung ist?
Was denn?
Dass ich heute das letzte Mal in meinem Leben Lindenstraße geguckt habe.
Nee, das geht nicht. Das geht leider nicht. Ich mache die Regel nicht, Maria. Das kann ich dir nicht erlauben.
Ich bestimme den Dezember.
Stimmt, du bestimmt. Aber du bist doch so ein Werner-Fan. Das wäre doch für dich. Aber wir müssen die Werner-Filme machen in diesem Podcast.
Nein.
Doch.
Nee.
Die sind so schlecht.
Die sind furchtbar. Ja. Und nicht das Witzige. Genau wie die Lindenstraße.
Aber der erste Werner-Film.
Aber warum willst du denn, dass ich mein Leben noch mehr Stunden in meinem Leben hasse, als ich es jetzt schon tue? Oh, boah. Na, ich rede von der Lindenstraße.
Ja. Reden wir doch über die Lindenstraße. Wir haben eine aktuelle Folge gesehen.
Ich bin sehr emotional gerade. Ich muss erstmal runterkommen.
Wieso bist du denn jetzt emotional?
Weil ich fast Werner hätte gucken müssen. Wirklich,
ich fast durchgegangen.
Ich finde die ganz schlimm.
Der heißt ja irgendwie, wie heißt das? Die fünfteilige Trilogie oder so heißt es.
Das ist auch so ein...
Ich glaube, Bröse ist leider nicht mehr so richtig cool, ehrlich gesagt.
Hast du mal die Werner-Filme gesehen?
Werner Erfinder und Zeichner. Den ersten Werner-Film habe ich, glaube ich, dreimal im Kino gesehen damals, weil das für uns so...
Als ich das erste Mal Werner gesehen habe, wusste ich, dass Brösel nicht ganz so cool ist.
Ja, aber da warst du schon alt und abgeklärt und hast es im Fernsehen gesehen. Und warst nicht irgendwie 13 und hast irgendwie mit 12 die letzten 3 Jahre immer Werner-Comics durchgeblättert und gedacht, boah, das ist krass.
Genau. Als du 12 warst, war ich schon alt und abgeklärt. Warte mal, wie alt war ich da?
Als du Werner gesehen hast, hast du ihn ja nicht im Kino gesehen.
Nein, aber ich habe das als Kind natürlich gesehen, im Fernsehen.
Naja, aber...
Ja, aber die Zeit zwischen Kino und Film macht mich nicht von einem 8-jährigen Kind zu jemandem Altem und Abgeklärtem.
Nee, aber du.
Ich habe das als Kind schon scheiße gefunden.
Ja, aber dass du konntest nicht, was das für uns bedeutet hat, dass Werner. Was,
wer sind, seid ihr denn?
Meine Generation.
Okay. Naja. Und Bröse ist jetzt nicht mehr, oder was? Kann man nicht mehr machen?
Wie alt bist du jetzt?
39.
Naja. Ich bin jetzt.
Ich bin 81 40. geboren.
44 werde ich jetzt. Krass.
Sollen wir kurz rausgehen oder eine Gedenkminute? Schweigestunde.
Aber ich glaube, Brösel ist nicht so cool, weil auf dem Werner-Rennen, jetzt sind ja immer diese Werner-Rennen jedes Jahr, und da sind zuletzt auch so Onkels aufgetreten und so. Und das ist halt, Digga. Das geht in keine gute Richtung.
Er macht die ganzen Inhalte, oder was?
Nee, aber so, er segnet das ja ab und so. Und ich meine, ich hätte auch zuletzt irgendwo. Ich habe irgendwas von ihm gelesen, irgendwo hat er sich so geäußert, das war glaube ich nicht Corona, das muss irgendwie vorher gewesen sein, hat er sich irgendwie echt dämlich zu irgendeinem Thema geäußert.
Gestern haben wir im Auto gesessen, du und ich, und haben in einem Erdgeschoss einer Wohnung.
Naja, stimmt.
Oder einer Praxis.
War nicht klar, also es war auch eine Praxis in einem Haus, ob das die Praxis war, wissen wir nicht.
Ja, da hing ein Schild am Fenster, für alle sehr gut lesbar, Was stand drauf?
Achso, niemand hat die Absicht, eine Maske zu tragen.
Ja.
Das war wirklich genial. Das alte, war das Walter Ulbricht oder so? Ja. Was Ulbricht oder was Honecker? Weiß ich nicht mehr.
Na, Honecker kam ja erst später.
Einer von beiden hat das ja damals gesagt. Ja, muss ja Ulbricht gewesen sein, logischerweise. Ja. Und genial abgewandelt und auf die heutige Zeit angepasst.
Niemand hat die Absicht, eine Maske zu tragen.
Müssen wir eigentlich mal klingeln und sagen,
doch, hab ich. Ja, guckt euch mal alle auf Netflix Social Dilemma und The Big Hack, glaube ich, an. Zwei sehr interessante Dokus über, wie Social Media von Angst und Hass lebt, ist ja nichts Neues, aber das quasi so mal so aufgebröselt und zwar von den Leuten, die da gearbeitet haben, also ehemalige CEOs von Instagram und Twitter und so, ist echt interessant. Was für Mechanismen angewandt werden, um Länder quasi in zwei zu teilen, um sich Sachen zu suchen, wo man gut das ganze Volk in zwei teilen kann, um die dann so aufzuhetzen. Mhm. Und weil früher war man ja auch nicht einer Meinung, und aber nicht so aggressiv deswegen. Ja. Und jetzt ist man es halt. Und das ist sind zwei interessante Dokus. Wobei Social Dilemma noch ein bisschen mehr, The Great Hack ist vor allen Dingen Cambridge Analytica.
Von Angst und Hass handelt ja auch dieser Podcast.
Ja, das stimmt.
Um da mal wieder.
Ich hatte wieder den ganzen, wir sind übrigens einen Tag zu spät, entschuldigt bitte. Einfach zu viel zu tun.
Ah, von Angst hast an diesem Podcast, denn das sind die Hauptemotionen, die du hast, wenn du, wenn es wieder soweit ist und wir eine
davor
weitere
Angst
Folge
währenddessen Hass.
Und wir eine weitere Folge der wichtigsten deutschsprachigen Serie gucken, die es jemals gegeben hat.
Es war eine besondere Folge.
Es war eine sehr besondere Folge. Es war mal wieder eine richtig gute Folge.
Die Gezeiten der Gefühle.
Ja, ich wollte gerade sagen, sie hat auch einen sehr besonderen Titel. Und wie immer gebe ich an dieser Stelle erstmal an dich ab, Maria, die du uns nicht nur den Titel verraten hast, sondern auch die Highlights der Episode schon mal foreshadowst.
Ich habe diesmal keine Highlights, weil ich es erstens vergessen habe. Und dann, also ich vergesse es übrigens immer und dann fällt es mir so nach 5 Minuten ein und dann fange ich schnell damit an. Ja. Und diesmal sind aber so viele krasse Zitate drin, einzelne Sätze, dass ich davon jetzt ein paar vorlese, um uns
dann
schon mal in Stimmung zu bringen.
Lauschen wir gespannt dessen, was da kommt.
Die Gezeiten der Gefühle. Featuring. Ich bin jeweils das, was Mama und Papa und, nee, was Mama und du brauchen. Warte. Ich bin in meinen vitalsten Interessen betroffen. Fand ich auch einen sehr schönen Satz. Deine Rede war zwar schön, aber ich habe nichts davon verstanden. Auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn ich mit dir im Bett bin, fallen mir die Handgelenke von der und die Achselhöhlen einer anderen ein. Darüber würde ich gern nachher noch 2 Stunden sprechen wollen. Und dann natürlich, ganz vorne. Unversöhnlichkeit ist den Gezeiten der Gefühle ausgesetzt.
Sehr schön. Lustig ist, ich habe mir auch, was auch selten ist, mehrfach wörtliche Zitate aufgeschrieben in dieser Folge. Und es sind alles andere als die, die du
wirklich
aufgeschrieben hast.
Lies mal deine vor.
Ich habe zum Beispiel, hier, das fand ich so schön. Dein Spott kränkt mich nicht mehr. Hm. Dann habe ich, ich mag dich. Du bist gut im Bett, ich mag gern mit dir plaudern, mehr ist aber nicht. Hm. Auch ein schöner Satz. Hm. Und dann habe ich noch, woher hat ihr Kind diese durchschlagende Denkkraft?
Auch gut. Da habe ich hier stehen, durchschlagende Denkkraft. Ah. Das sind deine?
Ja.
Ja, aber findest du nicht viel interessanter, dass er beim Sex mit das, also wir reden von, wie heißt er, Nosek?
Ja.
Beim Sex mit Henny an Handgelenke und Achselhöhlen anderer Frauen denkt?
Das stimmt. Das finde ich auch sehr interessant. Wir gehen die Storys kurz durch, wie wir es ja jetzt immer machen. Wir müssen ja nicht chronologisch durchgehen. Es gibt die Story von Maike. Damit geht auch die Folge los. Maike sitzt mit Tanja, macht Aerobic irgendwie so und macht sich so fit fürs Tennis und Maike packt ihre Kuscheltiere in den Karton. Und dann sagt Tanja, wieso packst du denn alle deine Kuscheltiere in den Karton? Und dann sagt Maike, ja, ich muss ja hier so schnell erwachsen werden.
Ja, sie meinen, ich muss jetzt erwachsen werden. Erwachsene haben keine Kuscheltiere.
Genau.
Au contraire.
Stimmt, ich habe ja gerade im Urlaub habe ich dir ein Riesenkuscheltier.
Ich weiß nicht,
aus dem Greiferautomaten.
Die von euch, die auf Instagram auch sind und mir vielleicht folgen, werden vielleicht gesehen haben, Nils und ich waren ja gerade im Urlaub in Italien mit meinem Bruder.
Ach, ich will so gern wieder im Urlaub.
Machen wir bald wieder. Und Nils hat mir aus einem Greiferarm im Sala Giochi,
sehr gut,
was die Kinderspielhalle ist.
Einfach Spielhalle.
Spielhalle. Im Sala Giochi hat er mir aus dem Greifarm, aus einem riesen Greifarm, einen riesengroßen Stitch rausgeholt. Im zweiten Versuch. Sogar die Frau an der Kasse war völlig fertig.
Ja.
Eine Oma auf der Straße hat uns beglückwünscht. Ja, es waren richtige Emotionen da. Ja. Und ich habe jetzt diesen riesen geilen Kuschel-Stitch hier zu Hause. Und ich bin, also es ist, lasst uns offen darüber sprechen. Mhm. Es ist nicht unser einziges Kuscheltier.
Das stimmt.
Kann man auch, auch erwachsene Menschen haben gerne was im Arm, wenn sie einschlafen.
Aber es ist natürlich für ein Mädchen wie Maike, die jetzt denkt, erwachsen werden zu müssen, geht es ja erstmal sozusagen um die Symbolkraft verschiedener Gesten. Und da scheint es für sie logisch zu sein, sich erstmal von ihren...
Und Kuscheltieren zu trennen.
Kuscheltieren zu trennen, genau.
Sorry, das hat mir einfach zu lange gedauert.
Was glaubst du denn, was ich gerade sagen wollte?
Weiß nicht, Kuscheltieren zu trennen. Habe ich doch schon gesagt. Was wolltest du denn sagen?
Nee, Kuscheltieren zu trennen.
Lämste Auflösung aller Zeiten. Ich finde es so krass, dass Tanja ganz kurz das Gefühl vermittelt, als wäre sie an ihrer kleinen Schwester interessiert und quasi los, was beschäftigt dich denn? Sag doch mal, was denkst du, was wünschst du dir denn? Also richtig dranbleibt, obwohl sie immer, ach, das interessiert dich doch eh nicht, dich interessiert doch nur dein Dings und so. Und in dem Moment, wo sie ihr das sagt, was ja auch ein völlig okayer Wunsch ist, zu sagen, ich will nicht, dass Mama und Papa sich scheiden lassen, dreht Tanja sich sofort um und geht weg. Kannst du eh nicht verhindern. Mir ist es auch egal. Und ich denke so, was denn? Was ist denn mit euch? Also weißt du so, es gab diesen kurzen Moment von Zwischenmenschlichkeit zwischen diesen Schwestern. Ja. Und sie geht ihr, Maike hat ja doch schon gesagt, dich interessiert's doch nicht. Ja. Hat sie 5-mal gesagt.
Ja.
Dann hätte Tanja ja los, es war ja auf dem Silbertablett. Und dann hat sie ihr doch gesagt, und es ist ja auch eine große Sache.
Mhm.
Und dann ist sie sofort assi und geht sofort weg.
Ja, aber ich meine, Tanja ist natürlich grundsätzlich assi, gerade zu ihrer kleinen Schwester Maike. Und das war so ein bisschen...
aber was soll denn dieses Anfangsinteresse?
Ich glaube, Menschen machen das so. Ich glaube, Menschen agieren so, dass sie sozusagen... Sie wollen es, wenn sie merken, dass ihnen etwas vorenthalten wird, in dem Fall sozusagen eine Information, wollen sie die unbedingt haben, wollen das unbedingt wissen und sind dabei auch so nett, wie es ihnen möglich ist, um das zu erreichen. Und in dem Moment, wo sie es dann kriegen, reagieren sie wieder so, wie es sozusagen ihr Charakter erfordert oder eben macht. Und deswegen ist dann sozusagen die charakterliche Idee von Tanja ist, wenn es um diese Elterntrenngeschichte geht, sofort auf Abwehr zu gehen, weil sie irgendwie so einen Coping-Mechanismus braucht, um damit klarzukommen, dass sich die Eltern trennen und so cool zu tun, quasi. Weil eigentlich, der Witz ist ja, eigentlich müsste es ja in Tanjas Interesse sein, dass die Eltern wieder zusammenkommen. Weil sie ja dann noch freiere Fahrt auf Nosek hätte.
Ja, ich glaube, Tanja will einfach nur, dass alle brennen.
Naja, die ist sehr evil.
Die will eigentlich, dass ihre Mutter alleine ist.
Ah.
Und auch ihr Vater. Jedenfalls tut Maike so, als wäre sie krank, um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu erregen und geht dann auch zum Arzt.
Ja.
Oder wird wahrscheinlich von ihrer Mama geschickt. Und bittet Dr. Dresser darum, sie krank zu spritzen.
Ja.
Und er ist natürlich so, nee, Mäuschen geht nicht und so, ich weiß, deine Eltern trennen dich, das ist schwer für dich, bla 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 und so. Und dann sagt sie halt, dann mache ich mich halt selber krank.
Ja.
Und geht und daraufhin ruft er Franz an.
Ja.
Und sagt, Mäuschen, du musst mal mit deiner kleinen Tochter reden, weil die will sich was antun im Sinne von sich, die will sich irgendwie krank machen und wer weiß, auf was für dumme Ideen sie da kommt.
Ja.
Dann fängt er aber plötzlich an zu philosophieren. Und da kommt halt dieses eine Zitat, was du dir aufgeschrieben hast.
Ja.
Sag mal nochmal.
Woher hat ihr Kind diese durchschlagende Denkkraft?
Das?
Und dann kommt dein Zitat.
Und dann sagt er, die Unversöhnlichkeit ist den Gezeiten der Gefühle ausgesetzt. Und Franz schon so, was?
Na, es ist ein super weirdes Telefonat. Man muss auch dazu wissen, dass während... Dressler mit Franz telefoniert, fährt die Kamera so um ihn herum. Also die Kamera fährt so um Dressler, sehr aufwendig, gerade für Lindenstraße, aufwendige Kamerafahrt.
Deutscher Michael Bay.
Deutscher Michael Bay. Narrativ nicht der Szene nichts bringt. Also die völlig unmotiviert ist, die wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht, außer dass man sagt, es wäre jetzt langweilig, wenn wir ihn die ganze Zeit nur von vorne filmen, während er telefoniert. Nichts anderes als wirklich Sterben in Schönheit.
Und das Telefonat ist auch so in zwei Teile geteilt.
Ja, das ist tatsächlich auch extrem weird. Man hat sich nicht für einen Schuss-Gegenschuss entschieden, wie es ja bei so einem Telefonat üblich ist. Und dann ist es ja immer so, wenn man keinen Schuss-Gegenschuss macht, also den einen zeigt und den anderen am anderen Ende der Leitung zeigt und so hin und her schneidet. Wenn man das nicht macht, dann spricht ja jemand und wir hören die Antwort nicht, sondern können die nur aus der Reaktion desjenigen schließen. Und dann wird so ein Telefonat zu Ende geführt und dann geht die nächste Szene los. Was man hier jetzt gerade bei der Lindy gemacht hat, ist eine der weirdesten Mischformen, die ich jemals gesehen habe, denn Dressler telefoniert mit Franz, Dressler macht immer Pausen, also Franz sagt wohl was, worauf Dressler dann reagiert. Nach der Hälfte des Telefonats schneiden wir um zu Franz und Franz telefoniert das Telefonat noch zu Ende mit Dressler, während wir Dresslers Antwort nicht mehr sehen oder hören. Es hat mich extrem verwundert, wie diese völlig unnatürliche Form des filmischen Storytellings zustande kam, weil es gar keinen Sinn macht. Also überhaupt keinen. Es ist extrem rätselhaft, wieso das so aufgelöst wurde. Aber es ist ein extrem, es ist auch ein extrem passiv-aggressives Telefonat, denn diesen Spruch, magst du den vielleicht noch einmal kurz sagen, den Dressler Franz da sagt?
Unversöhnlichkeit ist den Gezeiten der Gefühle ausgesetzt.
Genau, und da ist Franz' Reaktion, und die man auch echt nachvollziehen kann, wie immer stellen wir fest, Franz ist einer der normalsten Menschen in der Lindenstraße. Franz sagt dann, wie jetzt? Unversöhnlich? Wollen Sie jetzt sagen, ich sei zu unversöhnlich oder was? Also er findet das ja sofort als Diss, ja. Und es ist ja auch so als so Diss durch die Blume gemeint, aber er ist
nein,
auch so.
Nein, nee, es ist eher so wie, also ich hatte es eher so empfunden, als hätte Dressler etwas, was, also das quasi die Traurigkeit, die Maike hat,
ja.
Hat Dressler dazu gebracht, zu erkennen, dass man sich versöhnen muss, sonst gehen alle da drum kaputt. Und deswegen hat er das, glaube ich, nur vor sich hin gesagt. Ich glaube nicht, dass er es direkt auf Henny und Franz bezogen hat. Natürlich schon wegen Maike, aber ja. Nicht als To-Do, sondern eher so als Gedanke für sich selber, weswegen er danach jetzt zu seinem Sohn ins Gefängnis gefahren ist.
Glaubst du?
Ja.
Ich hatte das Gefühl, er
redet nur mit sich.
Ich hatte das Gefühl, er will da Franz schon sehr mit der Nase reindrücken.
Ich hatte das Gefühl, er redet nur mit sich, weil auch, also der erste Teil des Gesprächs war ja, Dressler hat ihm gesagt, dass Maike, da muss man mal ein Auge drauf haben, reden Sie mal gleich mit ihr, hat er auch gesagt. Ja. Und danach war so irgendwie, war schon Verabschiedungsmodus, dann meinte er, sind Sie noch dran?
Ja, mitten im Satz hat er auch immer mal gesagt.
Ja, und dann hat er halt angefangen mit seiner Philosophiestunde.
Ja.
Und deswegen hatte ich so das Gefühl, dass das nur noch so für sich war. Aber vielleicht.
Aber das finde ich gut, das sollte man öfter in Telefonaten machen, aber mittendrin.
Sind Sie noch dran?
Sagen, bist du noch dran?
Nö, ich finde, alle sitzen.
Na, oder alle sitzen, ja. So wie Dressler das alte Schule mäßig macht. Na,
was ich auch, Entschuldigung.
Nee,
ich wollte noch zu der Szene was sagen. Ja. Was ich auch interessant fand, ist, dass, weil damit können wir, Dressler können wir da gar nicht abrappen, ne? Wir bleiben jetzt bei Maike erstmal, oder? Okay, dann komme ich da später nochmal drauf zurück.
Okay.
Oder soll ich es jetzt sagen? Oder soll ich später darauf zurückkommen?
Komm später darauf zurück.
Jetzt?
Maria?
Das machen wir so.
Mit freundlichen Grüßen. Franz legt auf und wir sehen, dass er gerade zum Mittagessen Fondue isst. Super aufwendiges Mittagessen. Das war bei uns immer, gab es an Weihnachten Fondue ist ein super.
Silvester.
Oder Silvester Fondue ist ein mega aufwendiges Essen, aber er hat gedacht, mal so ein kleines Fondue zum Mittag schön reinschnappern. macht Freude.
War es Käse oder Ölfondue?
Ölfondue.
Ja.
Richtig klassisches Fondue.
Ich habe gar nicht auf den Tisch geguckt. Ich war so gefangen von den Emotionen im Raum.
Und da ist seine Haushälterin, ne?
Mhm.
Und legt ihre Hand auf seine Hand.
Und er schaut auf die Hand und lächelt.
Ja, und wir denken so,
ja. Und wenn wir bei der Story bleiben wollen und kurz danach landen sie im Bett.
Genau, da haben wir ja gar nicht mit gerechnet. Das war nicht klar, dass das kommen würde.
Nee, das war mir auch nicht klar.
Ja. Als haben wir einen Game of Thrones Moment.
Ja. Auch die gleiche Stimmung gewesen, ähnliche Beleuchtung auch.
So eine Art Bluthochzeit, kann man sagen.
Ja.
Na.
Ja, Bluthochzeit, ja. Ja. Und was man uns hier zeigt und auch schon an anderen Stellen in der Folge zeigt, weder Henny noch Tanja noch Franz interessieren sich gerade für Maike.
Genau.
Weil nämlich Dressler hat ja gesagt, reden Sie doch mal gleich mit Maike.
Ja.
Und Franz war aber abgelenkt von der Hand und dem Sex.
Von der Haushälter-Bitch.
Ja, und es ist ja auch, also wenn ich richtig verstanden habe, mit dem da zum ersten Mal passiert. Also das war quasi.
Das war das erste Mal, ja.
Ja, genau. Und deswegen war Franz, hat sich nicht um Maike gekümmert und Maike.
Ja. Jetzt kommt's nämlich.
Hat sich, ist bei Henny zu Hause, also da, wo Henny gerade wohnt, bei ihrem Vater.
Gottlieb.
Genau. Ist ans Medizinschränkchen gegangen, hat sich random, keine Ahnung, was es ist, Tabletten rausgenommen, hat die in Wasser aufgelöst.
Ja.
Hat danach den Kühlschrank ausgeräumt und ja, bleibt bei mir, das ist genauso passiert. Und hat sich in den Kühlschrank reingesetzt, mit offener Tür noch nicht die Tabletten
so
getrunken.
Probemäßig,
einfach mal ausprobiert. Ja. Hat die Fächer rausgenommen, hat sich reingesetzt in den Kühlschrank.
Ja.
Und in dem Moment, Leute, geht einer der Füße vom Kühlschrank unten ab.
Der ist sowieso schon so ein bisschen umgeknickt.
Ja, ja. Und der Kühlschrank rutscht quasi ein bisschen nach schräg hinten, also kippt so ein bisschen.
10 Zentimeter höchstens.
Ja, und da fällt die Tür zu und die kann man von innen nicht aufmachen.
Ja.
Und sie fängt sofort an zu schreien, Hilfe, hört mich keiner, holt mich hier raus. Das ist der Cliffhanger übrigens.
Gibt kein Licht in diesem Kühlschrank.
Nee, das ist der Cliffhanger. Licht gäbe es eh nicht, wenn die Tür zu ist, Nils.
Naja, aber man kann es, glaube ich, anmachen, wenn die Tür zu ist. Das Licht im Kühlschrank reagiert ja quasi nur auf einen Hebel. Das heißt, wenn du im Kühlschrank gefangen bist, dann könntest du einfach da drücken auf das Licht, dann würde es auch angehen.
Wahrscheinlich. nicht so in diesem Kühlschrank, weil nee. Der war ja von vor dem Krieg. Der hatte absolut. Zwei Fächer.
Doch, das war auch das tatsächlich, das ist ganz interessant, so ein alter Kühlschrank, die eben tatsächlich noch Kühlschränke waren. Das waren so, die gibt's ja von früher, gibt's ja heute noch so alte Dinge. Das sind wie so Schränke, die so ein bisschen dickere Wand haben, wo einfach die Kühle sehr drin bleibt und wo dann so eine Art Kühlaggregat so nachträglich draufgesetzt wurde. So einer ist das.
Mhm. Also im Großen und Ganzen hast du schon Kühlschränke jetzt beschrieben.
Nee,
also auch den wir haben. Das sind dickere Wände so, nee. Ne? Und da ist da so ein Kühlakku, da sind so Fächer drin. Also es ist wie ein Schrank, aber hat so dickere Wände, damit die Kälte da auch besser drin bleibt. Also das haben wir in der Küche auch stehen.
Bin sehr froh, dass ich dich geheiratet habe.
um nochmal meine Mutter zu zitieren, ihr habt euch beide verdient.
Ja, okay. Man darf Müttern ja nicht widersprechen. Nee, es ist schon so eine Art Schrank, also sowas wie hier, wie unser Arbeitszimmerschrank. So sind ja diese alten Kühlschränke eher. Diese Schränke mit etwas dickeren Wänden, aber nicht so ein Alu-Monster, wie wir es in der Küche stehen haben. Wo ja quasi alles Plastik, Alu und auf Kühlung ausgelegt ist, sondern eher so Schränke, in die man auch so sehr einfache Böden reingesetzt hat. Um Dinge zu kühlen und so, die im Grunde genommen auch kühlen ohne ein Aggregat, die einfach kühl halten. Früher hatte man solche Schränke ohne Aggregat. Die haben einfach kühl gehalten. Ja, weiß ich nicht.
Also eine Weile?
Ja, eine Weile wahrscheinlich schon. Egal. Sie ist auf jeden Fall in diesem Kühlschrank gefangen, man hört sie noch und dann hören wir die Musik.
Jetzt, was glaubst du, was passiert?
Ich glaube, Henny geht nach einer Woche das erste Mal wieder an den Kühlschrank. Hat ganz vergessen, dass sie eine Tochter Maike hat und findet dann die erfrorene Maike dort vor. Und
was immer so ein bisschen schade ist an diesem eine Woche später, ist, dass man immer nie die Reaktion auf die Cliffhanger sieht.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch das Besondere. Da sozusagen ja,
nicht,
das so
nicht
gut
alles,
zu schreiben.
Nicht den Satz will ich einfach stehen lassen. Das ist für mich der Satz, dem ich immer ein bisschen Raum geben will. Sag ihn ruhig nochmal.
Die Herausforderung ist, das so gut zu schreiben, dass sozusagen auch erzählerisch eine Auflösung nach einer Woche immer noch spannend für mich als Zuschauer ist.
Nächste Frage. Sind Sie dieser Herausforderung gewachsen?
Ich glaube ja. Du glaubst, glaube ich, nein.
Ich sag mal, ich halte die Antwort ja für problematisch.
nee, aber also ein toller Cliffhanger. Vor allem, weil es wird so, man hat gesehen, dass sie richtig Probleme hatten, diesen Unfall zu inszenieren. Das hat ihnen Kopfzerbrechen bereitet. Man sieht schon, dass es auch im Buch, also es muss so geschrieben sein, so nach dem Motto so, naja, und dann geht sie in den Kühlschrank und dann passiert was und dann ist sie im Kühlschrank gefangen. So ungefähr ist das wahrscheinlich geschrieben, so ähnlich wie die Unterhosenzwerge bei South Park, in der einen Folge South Park, wo Kenny und seine Freunde den Unterhosenzwergen in den Wald folgen, die immer Unterhosen klauen. Und sie dann stellen und sagen, warum klaut ihr Unterhosen? Und dann haben sie so einen Plan und sagen, na, das hier ist unser Plan. Schritt 1, Unterhosen klauen. Schritt 2, Schritt 3, Profit. So ja. Ähnlich ist diese Szene aufgelöst.
Das liebst du, ne? Die Szene.
Was?
Diese Unterhosen-Zwerg-Szene liebst du total.
Wahnsinnig
ne?
Lustig. Und genauso wurde hier die Szene aufgelöst, indem man so, es wird so versucht, so ein bisschen diesen umgeknickten Fuß des Kühlschranks so etwas zu foreshadowen. Wir sehen ihn einmal kurz im Hintergrund und ahnen, oh, der wird gleich noch eine Rolle spielen. Aber dann geht sie in den Kühlschrank rein und dann wird so in Zeitlupe gezeigt, wie dieser Fuß so umknickt, um das zu überdramatisieren, aber auch so, um das klar zu machen. Und man merkt so, nee, das haut sozusagen auch räumlich alles gar nicht so richtig logisch hin. Und dann knickt der Kühlschrank hinweg und
sie
die Tür
ist auch
fällt
definitiv
zu.
Leichter als dieser volle Wasserkasten, der da vorher drin
genau.
Stand.
Genau. Zum Beispiel, also die Szene ist extrem unlogisch und auch extrem unlogisch aufgelöst. Also auch bildlich aufgelöst. Das ist mal, für mich war das mal wieder so ein Action-Highlight. Also, weil es war auch klar, es war so in Anführungsstrichen aufwendig in der Inszenierung, dass das der Cliffhanger sein muss. Und für mich war das in seiner Action-Lastigkeit mal wieder genauso ein Ende wie das, als damals die Olle Kling vom Dresslersohn in der Praxis ohnmächtig geschlagen wurde, was ja auch so ein Oscar-reifes Highlight war. Und so war das hier auch. Also es ist wirklich, Da hat die Effektsabteilung sicherlich den ein oder anderen Schulterschlag für bekommen in den Fluren des WDR. Mensch, da habt ihr ein dolles Ding gemacht. Also wirklich völlig bescheuertes Ende. Aber wir müssen jetzt alle bangen, was passiert mit Maike im Kühlschrank.
Ich glaube, Henny wird sie finden, schon nach ersten paar Stunden,
ja, weil
sie ja streiten muss.
Ja.
Ich glaube, auch Henny wird jetzt wahrscheinlich noch Franz erwischen, keine Ahnung, oder hat ihn erwischt? Nee, da wären wir dabei gewesen.
Ja.
Wir können ja gleich die Henny-Story erst erzählen, aber Henny ist aufgewühlt und geht wahrscheinlich im Park spazieren, was weiß ich. Und kommt dann so nach Hause, dass es schon blöd ist. Also, dass es Maike schon nicht mehr gut geht.
Ja.
Aber natürlich wird es Maike gut gehen.
Naja.
Aber, und dann kommt sie zu Dr. Dressler, der hält ihnen dann einen riesen Vortrag, wird dann wahrscheinlich in Gegenwart von Henny noch zu Franz sagen, ich habe ihnen doch gesagt, sie sollen gleich mit ihr sprechen. Henny wird wieder einen riesen Fass aufmachen und es Franz vorwerfen.
Naja.
Franz wird daran merken, dass seine neue Freundin ihnen sozusagen...
irgendwie geiler ist?
Nee, dass sie ihn ablenkt. Also, dass sie sozusagen... unbewusst dafür verantwortlich war, dass er für seine Tochter keine Zeit hatte,
ja, wird
die in den Wind schießen und eventuell werden Henny und Franz ein Heart-to-Heart haben, ob sie nicht zum Wohle ihrer Töchter vielleicht doch wieder so eine Art Friedenspfeife rauchen sollen.
Interessant. Gibt ein paar Parts, da würde ich nicht mitgehen. Ich glaube nicht, dass Franz da so einfach wieder zu Henny findet oder da seine Verantwortung so. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil Franz war auch nicht besonders verantwortungsbewusst, als er sich kaputt gesoffen hat und Maike sogar noch bei ihm gewohnt hat.
Ja, aber da tust du jetzt ja so, als hätte irgendeiner der Schreiber eins der letzten Drehbücher im Kopf oder wüsste, was da irgendwer mal geschrieben hat. Da unterstellst du ja jetzt gerade irgendwie.
Kontinuität.
Ja, das ja, ist ja, Kontinuität ist wirklich was man der Lindenstraße nicht vorwerfen kann.
Apropos vorwerfen. Gehen wir mal die. Wir haben noch zwei große Storys. Die Henny-Story würde ich uns für einen Schluss aufheben, weil sie die schönste ist.
Ganz lieb.
Ich finde, die lameste Story war die Dressler-Story. Die andere große Geschichte. Es gibt noch so Mini-Sidequests, zum Beispiel Isolde vom Frisiersalon, die jetzt endlich Beate ihren
Lehrvertrag
ausgehändigt hat, nachdem die ja da diesen Aufstand im Frisiersalon gemacht haben und alle finden es irgendwie super und cool und so. Gleichzeitig ist aber das Problem, dass wohl das Haus verkauft werden soll, in dem der Frisiersalon ist und Isolde
und auch Dressler.
Was?
Und auch Dressler.
Ne, Dressler will ja sein Haus verkaufen.
Ach ja, der hat ja ein anderes Haus.
Genau. Und wo der Frisiersalon ist, das soll verkauft werden oder versteigert werden und sie weiß nicht, hier kann keiner sagen, was mit dem Frisiersalon passiert. Dazu gibt es eine genial gespielte Szene in dieser Folge. Und zwar im Kiosk, in Gottliebs Kiosk, in dem er die Klingen gerade aushilfsmäßig betreibt. Da kommt Isolde rein und holt sich, glaube ich, so ihre Magazine wie jede Woche, irgendwas, was sie da immer holt. Und bevor sie reinkommt, sieht man schon Klingen mit einem Gast in diesem Kiosk, der sich irgendwie gerade einen Kaffee bestellt hat. Und dann redet Klingen die ganze Zeit mit Isolde, die dann irgendwie hinten im Regal was rumsucht. Und das Geile ist, es ist so lustig, dieser Mann, der da noch sitzt und gerade irgendwas kaut oder so, dem merkt man an, wie angestrengt er nicht in die Kamera guckt.
Ja.
Er versucht die ganze Zeit irgendwo anders hinzugucken und sieht so weird dabei aus, wie er so an die Decke guckt und kaut.
Und das vor allen Dingen kaut er so lange am Stück, dass man irgendwann denkt, hast du dir gerade eine Bockwurst geholt oder ein Kaugummi und hast Teller und Besteck dazu bekommen?
Das ist so geil, wie schlecht dieser Typ nicht in die Kamera
guckt. Weil er auch
guckt.
Super nervös ist, weil er ist ja gleich dran.
Genau, er ist mega nervös und ist mega nervös in die Kamera zu gehen. Er hat einen Sekundenblick in die Kamera, da muss er kurz grinsen und guckt ganz schnell weg. Also man merkt, nicht so der Super-Pro und dann hat er sogar noch einen Sprechpart in der Szene, weil er ist nämlich dann sozusagen der Insolvenzverwalter von den Hauseigentümern.
Konkurs, wie man noch gesagt hat.
Der Konkursverwalter. Von den Hauseigentümern. Und er ist dann der Isolde.
Von denen
sozusagen, haben
wir auch überhaupt noch nie gehört vorhin.
Nee, es macht gar keinen Sinn.
Plötzlich sind die Hausbesitzer sind insolventgegangen, aber betrügerischer Konkurs ist passiert.
Ja.
Kein normaler, sondern betrügerischer Konkurs.
Na.
Und gleichzeitig will Dressler sein Haus sagen, wo kommt denn plötzlich diese Immobiliensache her? Also es ist plötzlich, werden so, also gleichzeitig zwei Immobilienthemen so reingeworfen, die so aus dem Nichts kamen, weil wenn die Hausbesitzer insolvent sind und das Haus versteigert werden soll, das ist ja eigentlich eine Riesenstory.
Ja.
Obwohl das ist ja nicht unser Haus, ne?
Nee, nee, das ist ja gegenüber. Das ist da, wo der Supermarkt ist.
Aber es ist trotzdem so ein Zufall, finde ich. Ich habe keine Ahnung.
Der Dressler ist ja auch nicht in seinem Haus. Der ist ja, hat ja dieses freistehende Haus.
Ja, ja, ich weiß, aber dass quasi zwei gleiche Storys gerade aus dem Nichts so kommen.
Es ist auch so ein bisschen schräg mit Isolde und dem Frisiersalon, weil so dieses, ja, es ist jetzt nicht klar, was mit dem Frisiersalon passiert, aber ihr gehört das Haus ja nicht. Also ich meine, es ist ja irgendwie so, es ist irgendwie alles so komisch. Und sie kommt dann auch in den Frisiersalon zurück, gibt dann Beate ihren Vertrag und macht dann die ganze Zeit so super seltsame Andeutungen, die, wo man auch gar nicht weiß, wieso sagt die das denn jetzt?
Na, auch so,
also so,
ja, ich
so,
habe,
man muss sich einen Traum erfüllen.
Ja,
oder
man
so.
Darf ja als Chef in Ordnung träumen, dazu kann ich jetzt noch nicht sagen, wo ich denke, hier, die Alte ist ja besoffen oder was.
Ja, das ist echt, das ist mega unlogisch, ja, was die. Man stellt da auch wieder fest, dass sie ist wirklich die Chefin, auf die, glaube ich, auf der ganzen Welt am allerwenigsten gehört wird. Niemand interessiert, was die Chefin, sogar die Kunden sagen irgendwie so, ja, wieso hat die den Lehrvertrag? Ich dachte, die wäre Meisterin und so. Also selbst sie nehmen die überhaupt nicht ernst, weil sobald die aus der Tür ist, machen sich auch die Kunden die ganze Zeit lustig über ihr und so. Also sogar die Neute macht sich lustig über die. Das ist, die hat, irgendwie ist das, da hat die gar keine friseurliche Autorität, muss man sagen. Aber das ist nur so, das ist dann auch die ganze Story in der Folge, das ist so der Sidequest. Und dann haben wir eben diese super komische Dressler-Story. Der ist jetzt so, das ist so eine, ich weiß, der ist so Midlife-Crisis-mäßig unterwegs.
Ja, ich check's auch nicht so richtig. Also ich glaube, man will uns sagen, dass, weil er es nicht an seine Praxis nicht an seinen Sohn vererben kann, weiß er nicht mehr, warum er sie macht.
Ja.
Mir würden da zum Beispiel einfallen Menschen, die krank sind, aber das ist
oder Geld verdienen.
Ja, aber das ist vielleicht
um
auch
so
weit
Essen
hergeholt. Ja, ja. Das sind natürlich diese ganzen langweiligen Sidequests, wenn man Jobs hat. Gerade als Arzt, finde ich, ist ja im Prinzip, dankt dir auch niemand.
Na,
nee. Und deswegen fand ich auch so schön, da ist übrigens hier von Elfi und Sigi mal wieder aufgetaucht.
Das stimmt.
Hat er nochmal 30 Mark bekommen damals, dass er nochmal ans Set kommt. Also ich meine, das hat sich ja auch nicht gelohnt, die Jacke anzuziehen. Da steht er plötzlich und wirft ihm dann vor, dass er ein bisschen schlampig geworden ist. Was ich aber lustig finde, ist, dass Sigi, also als der Doktor ihm sagt, sie müssen sich noch ein bisschen gedulden, sagt Sigi, aber ich warte doch schon 25 Minuten, was finde ich bei so einer Kleinstadtpraxis völlig legitim ist, das mal zu sagen.
Ja.
Und dann wird aber der Arzt sauer. Ich habe gerade einen Makler drin, wo ich aber als Patient denken würde, ja, aber ich habe halt einen Termin, weil ich krank bin. Also weißt du, so, dass er so empört ist, dass er das nicht, weil, also.
Aber da habe ich noch ganz kurz überlegt, ob Dressler einfach immer noch abgefuckt ist auf Sigi. Weil der hat das ja damals so ein bisschen mitbekommen, die ganze Story.
Ja, ich glaube, Dressler ist ja auf alle abgefuckt. Ich glaube, wir sollen halt auch so ein bisschen gezeigt kriegen, dass er auch, dass sozusagen auch sein Ruf ihm, also dass ihm gerade alles egal ist. Also um seine Praxis drumherum. Und ich finde es so lustig, dass sie gesagt, er wird auch immer schlampiger und ich frage mich, was er damit meint. Also ob er irgendwie mit den Spritzen immer neben die Venen haut oder. Also,
ins Auge. Ja. Oh, Entschuldigung.
Ja, oder weißt du, dass er so falsche Sachen verschreibt oder geht es dann nur um die Wartezeit?
Das ist ja auch, Elisabeth spricht ja auch mit ihm, aber es ist irgendwie alles.
Ich finde auch gut, dass Elisabeth ist neue Aufgabe in der Praxis, nicht nur den Vorraum zu führen, sondern immer mit drin zu sein.
Ja. Aber die findet irgendwie gerade auch keinen richtigen Zugang zu ihm und so. Und man merkt, dass Dressler richtig, der ist so.
Deswegen meinte ich auch, hatte ich eben das Gefühl, dass er eher mit sich spricht und nicht mit Franz.
Ja, das mag natürlich sein. Der ist irgendwie, als Maike bei ihm ist und er so dieses väterliche Gespräch mit Maike führt, da sagt Maike auch irgendwann zu ihm, besuchen Sie Ihren Sohn eigentlich noch im Gefängnis? Und dann sagt Dressler, boah, nee, eigentlich nicht mehr. Und man merkt aber, dass ihn diese kindliche Maike, ich habe mir das auch hier irgendwo aufgeschrieben, Maike stellt Dressler die richtigen Fragen.
Aber Maike ist eh irgendwie so, wird uns so ein bisschen pseudo als die Große, sie hat alles durchschaut, Philosophin dargestellt. Also auch wie sie am Anfang mit ihrer Schwester spricht.
Ja, die ist so ein bisschen so der Deus Ex Machina. Aber das ist immer im richtigen Moment.
Der Gott aus der Maschine?
Ja, sie hat halt eine durchschlagende Denkkraft.
Ja.
Und auf jeden Fall ist dann Dressler anscheinend auch von den Fragen von Maike und so und den ganzen Leuten, die zu ihm sagen, wieso verkauf doch, wenn du verkaufen willst, aber geh uns nicht auf den Sack. Das ist ja im Grunde genommen das, was Elisabeth Topfkopf ihm sagt.
Ja.
Und man merkt, dass er so struggelt und so überlegt, was soll ich machen und so. Und nachdem Maike ihn dann irgendwie auch nochmal die richtigen Fragen gestellt hat mit ihrer durchschlagenden Denkweise, sehen wir plötzlich das Gefängnis und seinen Sohn und dann sagt ein Polizist, sie kriegen Besuch, ihr Vater kommt und der Sohn ist, was? Mein Vater hat mich hier doch ewig nicht mehr besucht. Und dann besucht Dressler seinen Sohn, offensichtlich kann man da auch wirklich sehr spontan Besuche im Gefängnis anmelden und einfach mal vorbeikommen.
Ach, warum nicht?
Ich glaube, so geht das nicht. Ich glaube, das muss man schon vorher, ein, zwei Tage vorher mindestens.
Ich glaube, es kommt aufs Gefängnis an. Es gibt ja diese leicht, wie heißt das, also nicht Schwerverbrecher, Leichtverbrecher? Keine Ahnung. Ich habe mal so einen Bericht gesehen über so ein Frauengefängnis in Berlin.
Ja.
Für Nicht-Schwerverbrecher,
ja.
Innen. Aber ich weiß nicht, was der Begriff ist. Es gibt dafür auch
einfacher Vollzug. Nee,
nicht offener Vollzug oder so, sondern... Nee, also sie mussten schon da sein,
ja.
Aber da wirkte das auch relativ random, wann die Leute sie besuchen können, wie im Krankenhaus.
Es gibt ja auch so dieses, wo du so abends nur dann wieder da sein musst.
Also es gibt schon eine Besuchszeit,
ja.
Aber da müssen die Leute sich nicht anmelden oder so.
Ja, okay.
Also da konnten die einfach vorbeikommen.
Ja.
Und dann wird dir halt Bescheid gesagt.
Verstehe.
Also ich glaube, das mit diesem Anmelden und so, da geht es ja vor allen Dingen um so eine Personalienaufnahme, die wahrscheinlich eher so in Hochsicherheitsgeschichten...
Aber das schien mir da... Das war sowieso ein sehr komisches Gefängnis, muss man sagen.
Holzwandgefängnis. Für die Leute, die auf Twitter sind, ich habe da ein Foto gepostet von dem Ort, an dem die beiden sich im Gefängnis begegnen.
Das Verhörzimmer natürlich.
Ja, das Verhörzimmer. Ja. Jemand hat da auch zu Recht drunter geschrieben, warte mal, das fand ich ganz lustig. Geh mal jetzt live auf Twitter, jetzt live. Super Idee, den Gefangenen Neonröhren so anzubringen, dass man sie mit einem Handgriff aus der Fassung nehmen kann. Ja. Praktisch.
Und dann kommt Dressler
jemand
rein.
Jemand ist übrigens Kai Strunk, @KaiStrunk.
Dann kommt Dressler rein und sein Sohn sagt, guten Tag, Vater.
Ja.
Und dann gibt es so ein Vater-Sohn-Gespräch, die sprechen sich jetzt endlich mal aus, offensichtlich, nachdem sie es irgendwie längere Zeit vermieden haben. Und der Sohn macht Dressler klar, Digga, ich werde... Also Arzt werde ich schon gleich 5-mal nicht mehr in diesem Leben und akademische Karriere überhaupt, weil das ja Dressler ist ja immer sowas auch so wichtig, ja, willst du das studieren und so. Und der Sohn sagt, das ist überhaupt nicht mein Ding irgendwie. Also du musst mich jetzt auch nicht hier in irgendwelchen Studentendinger drängen, weil ich will das eigentlich gar nicht machen. Ich will irgendwas anderes machen, keine Ahnung was. Und es ist aber so lustig, weil am Anfang... Ganz am Anfang, als ich unterhalten, sagt er so, was ist mit Berufung und so? Und dann sagt der Sohn, ja, mein Anwalt hat gesagt, wir können keine Berufung mehr machen. Und dann sagt der Vater, also es bedeutet, 2,5 Jahre bist du jetzt hier drin. Und sagt der Sohn, ja genau, 2,5 Jahre muss ich jetzt absitzen. Und dann fängt aber Dressler schon an zu sagen, okay, wenn du hier raus bist, was willst du studieren? Was machen wir? Und so. Also er fängt 2,5 Jahre früher schon an, Pläne zu machen, wobei der Sohn gerade erfahren hat, dass er 2,5 Jahre hierbleiben muss. Also... So, auf so einer Sensibilitätsskala würde man jetzt vielleicht über andere Dinge reden, als über die, die er macht, wenn er rauskommt. Das kann man ja auch in einem Jahr noch besprechen oder so. Aber jetzt gerade, wo er erfahren hat, dass er drinbleiben muss, vielleicht erstmal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also,
ja,
mein
ja.
bescheidener...
Du, aber ist natürlich, du hast recht, das auf jeden Fall anzumerken, weil normalerweise der Sensibilitätsfaktor in der Serie relativ hoch ist. Da fällt sowas natürlich einfach krass auf, wenn ein Charakter sich unsensibel verhält oder unlogisch. Und das ist hier so eine dieser seltenen Situationen, deswegen ganz wichtig, dass du das anmerkst, weil was will uns der Autor damit sagen?
Ja.
Und ich bin ganz sicher, dass es ein Autor war, deswegen sage ich nicht die Autorin. Und ich glaube, dass es für Dressler, was Dressler versucht, ist einerseits so eine Art Versöhnung,
ja.
damit es ihm gut geht, andererseits aber auch so eine Art Wiedergutmachung seines Kontrollverlustes, indem er Szenarien aufbaut, die dafür sorgen, dass er wieder ruhig schlafen kann, weil er weiß, für seinen Sohn ist gesorgt.
Ja.
Und deswegen ist er da, glaube ich, also das ist, glaube ich, so ein klassischer Elternaktionismus,
ja.
dass wenn irgendwas nicht geklappt hat oder irgendwas so ist, dass man dann sofort sagt, du, pass auf, wir rufen morgen mal bei diesen Schulen an und dann gucken wir mal, was da die Aufnahmebedingungen sind und so, während das Kind dann noch sagt, ja, aber ich bin jetzt in der 6. Klasse und ich würde dann einfach die nächsten 7 Jahre dann aber nochmal fertig machen.
Ja.
Also so, das ist ja, glaube ich, so für Eltern ganz wichtig und, glaube ich, auch so eine Art Coping-Mechanismus. Und deswegen fand ich das tatsächlich eine der realistischeren Begegnungen.
Es endet auf jeden Fall auf einer versöhnlichen Note.
Aber auch auf einer, ja, fandste?
Ja. Ich finde, irgendwie hat man das Gefühl, sie haben sich wieder angenähert. Dressler wird jetzt auch wieder regelmäßiger vorbeigucken.
Ihn hat es mit dem Pfarrer irritiert?
Ja, das wurde komisch aufgelöst, aber es gab trotzdem, es gab schon so einen Hoffnungsschimmer.
Dass er überhaupt da war.
Ja, und dass sie irgendwie wieder auf eine Art zusammengefunden haben, dass Dressler klar ist, er muss jetzt damit klarkommen, dass er seinem Sohn nicht andauernd das Leben vorschreiben kann und der Sohn aber auch merkt, dass er irgendwie auch seinem Vater ein bisschen entgegenkommen muss. Also das fand ich schon irgendwie, hat man schon da gehabt, das Gefühl.
Ich finde es halt, ja, ist halt, ich wünsche auch niemandem da, dass er wieder zueinander findet.
Na.
Weil alle sind so unfreundlich die ganze Zeit.
Nein, auch Dressler ist schon, ich finde Dressler ist schon okay. Ist so ja. Tough Love.
Ach, aber komm, der war zwischendurch auch richtig furchtbar.
Nee, fand ich nicht.
Ich fand, der war zu Elisabeth furchtbar, sie auch, aber er auch.
Ja, das war komisch. Da
hat und auch so zu seinem Sohn am Anfang. Ganz furchtbar.
Der Sohn als er ihm, auch ätzend.
Ja, aber das war noch lange vor den Drogen, als er ihm noch gesagt hat, ich will einfach nicht studieren. Das hat der Vater einfach nicht erlaubt.
Ja.
Ich will nicht Arzt werden. Das war überhaupt keiner, hat der nur geschrien, hat ihm Geld entzogen. Gar keinen Safe Space. Und später kommt er mit jemandem zusammen, die jetzt ein Kind ist und von ihm behandelt wird.
Das weißt du noch gar nicht. kommen wir aber zu der besten Story dieser Folge. Henny in Full Effect. Diese Henny-Geschichte in dieser Folge hat so viele wunderschöne Momente.
Henny und Nosek.
Und es geht schon mit einem wunderschönen Moment los, denn Henny, unsere alte Realschullehrerin in Fach Deutsch, sitzt zu Hause und korrigiert Arbeiten, mehr oder weniger lustvoll, lustlos.
Na, sie hat ja das Thema für diese...
Ja, pass auf, ja
komm. Also, du machst so. Das, ne?
Und korrigiert Aufsätze. Das sind keine Arbeiten, sondern es sind Aufsätze. Die Schüler hatten 2 Wochen Zeit, die zu schreiben. Und sie geht die Hefte durch. Dann,
obwohl 2 Wochen keinen Sinn machen, weil das, was das ausgelöst hat, ist ja erst vor einer Woche passiert.
Aber sie hat es gesagt am Telefon, dass sie die Aufsätze
vor 2 Wochen aufgeben. Aber ich sag halt,
ach so, ja.
Da hat der Autor wieder nicht die letzten 2 Bücher gelesen. Weil es ist nämlich nicht vor 2 Wochen passiert,
das hat sie aber schon
sondern vor einer
das
Woche.
Das hat sie vor 2 Wochen aber auch schon beschäftigt. Auf jeden Fall schlägt sie ein Heft auf, und zwar das Heft von Klaus Meister.
Klaus Meister.
Auch mal richtig geiler Name für einen Schüler. Und wieder richtig an der Subtilitätsschraube gedreht.
Klaus Meister, auch klassischer Kindername.
Ah, absolut. Und sie schlägt das Heft auf und zwar so, wollen wir doch mal gucken, was Klaus Meister geschrieben hat, und schlägt dieses Heft auf. Und jetzt, also, aber hallo. An der Stelle, wo Klaus Meisters Aufsatz jetzt stehen müsste.
Du musst der Sache nicht mehr Dramatik und Emotionen geben, als sie hatte.
An der Stelle, wo Klaus Meisters Aufsatz stehen sollte, ist ein riesengroßes rotes Fragezeichen gemalt. Und Henny rastet aus. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was für eine Unverschämtheit. Springt sofort auf im Flur, hat offensichtlich die Telefonnummern aller Eltern auch immer irgendwie
im Kopf.
Zur Hand,
ja.
Im Kopf. Und ruft sofort bei Familie Meister an. Und meldet sich, ja, guten Tag, Frau
Hallo,
Meister.
Hallo, Frau Meister.
Hallo, Frau Meister. Hier ist Frau Schildknecht. Ich bin die Deutschlehrerin ihres Sohnes Klaus. Ich habe der Klasse einen Aufsatz vor 2 Wochen aufgegeben, den sie schreiben sollten. Und ihr Sohn hat einfach nur ein riesengroßes Fragezeichen in das Heft gemalt. Also sie ist ja am Telefon und wartet sie kurz. Na, also das Thema des Aufsatzes war, und dann sagt sie das Thema, ich habe es mir aufgeschrieben, was versteht ein moderner Mensch unter Treue?
Hammer. Hammer-Thema. Ich möchte übrigens an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns dazu, ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, uns dazu einen Aufsatz zu schreiben.
Und dann sagt die Mutter mal an einem was, und dann sagt Henny sowas wie, natürlich ist das ein geeignetes Thema für eine 6. Klasse.
Ein
16-Jähriger. Natürlich ist das ein geeignetes Thema für einen 16-Jährigen. Oh, Moment. Und dann geht sie kurz, ich weiß gar nicht, wo geht sie nochmal hin?
Sie geht ans Fenster gucken, weil sie wieder wissen will, wann Nosek nach Hause kommt.
Genau, sie geht ans Fenster gucken, weil sie irgendwas gehört hat oder so.
Ein Auto.
Und guckt, ob das Nosek ist. Und dann sieht sie, dass es ist. Und dann geht sie schnell ins Telefon zurück, hebt den Hörer auf und sagt, bitte kommen Sie morgen um 11 in meine Elternsprechstunde. Auf Wiederhören. Und legt einfach auf.
Ja, habe ich auch geschrieben, dass sie einfach der Mutter den Termin zuruft und dann auflegt. Ja, super, super gut.
Sie sagt, warten Sie mal kurz, dann legt sie den Hörer beiseite, guckt aus dem Fenster, hebt den Hörer wieder auf und sagt, bitte seien Sie morgen um 11 Uhr in meiner Sprechstunde. Also ich finde es gut, dass Henny diese Autorität auch den Eltern gegenüber verkörpert.
Total.
Nicht nur den Schülern
total.
Gegenüber.
Auch dieses völlige Verneinen von Plänen anderer Menschen, finde ich total gut.
Aber was versteht ein moderner Mensch unter Treue?
Was verstehst du unter Treue?
Diese jetzt? Idee auch, dass ein Lehrer so gefangen ist in seinem Privatleben, dass er das auf jeden Fall zum
Find ich
Unterrichtsthema
super.
Macht.
Finde ich super. Finde ich richtig gut.
Da habe ich echt überlegt, warum das nicht irgendwelche Lehrer von mir gemacht haben.
Haben sie bestimmt.
Ich glaube
weißt
nicht.
Weißt du doch nicht.
Also mein Mathelehrer hat es nicht gemacht. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Dass der Satz des Pythagoras am Lehrplan stand.
Witzig.
Warum hast du mich eigentlich so?
Ich liebe dich über alles.
aber das war sagenhaft. Da habe ich schon so eine Freude dran gehabt in dieser ganzen Szene. Jetzt ist es so, Henny hat gesehen, dass Nothing nach Hause gekommen ist und denkt sich, na warte, Bürschen. Sie guckt sogar im Treppenhaus noch runter, sieht ihn unten in den Fahrstuhl gehen und drückt dann in ihre Etage den Fahrstuhlknopf. Der Fahrstuhl hält. Sie macht die Tür auf und sagt, so, und jetzt reden wir mal, weil seit einer Woche gehst du mir aus dem Weg.
Bürschchen.
Ja, seit einer Woche gehst du mir aus dem Weg. Jetzt reden wir mal, Bürschchen. Und man sieht wirklich einfach nur noch pure Angst.
Die pure Panik auf seinem Gesicht, als sie dann mit in den Fahrstuhl reinkommt und die Tür sich hinter ihnen schließt.
Man denkt wirklich, die nimmt den jetzt auseinander in diesem Fahrstuhl. Das war's jetzt für ihn. Sein Leben ist vorbei.
Nächste Szene.
Wir sind in Nossigs Wohnung. Und sie haben anscheinend gerade geredet.
Ja.
Und Henny starrt höchst konzentriert die Wand von Nossig an.
Ja.
Ihm den Rücken zugewandt.
Raucht und guckt einfach, steht aber so 30 Zentimeter vor der Zimmerwand und guckt einfach auf die Wand.
Ja.
Wie, als hätte er sie zum Schämen dahingestellt. Ja, genau. Und die Szene fängt aber an mit...
Nossig sagt dann diesen sehr geilen Satz zu ihr.
Deine Rede war zwar sehr schön, aber ich habe nichts davon verstanden. Also erstens, so kompliziert kann es ja nicht gewesen sein. Zweitens, guter Diss.
Ja, finde ich auch.
Wobei sie direkt zurückdisst und sagt, dann fange ich halt nochmal von vorne an.
Genau, und dann sagt er wieder sowas wie, ich bin ja wie einer deiner Schüler oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Und er so, soll ich dir daraus zitieren oder was? Ja. Ich finde aber gut. Also wir gehen mal davon aus, dass es darum ging, dass sie ja dachte, sie wären zusammen und dass sie offensichtlich zwei unterschiedliche Ideen von diesem Beziehungsstatus hatten und so weiter. Und ich frage mich die ganze Zeit, was daran hat er nicht verstanden?
Ich glaube, er hat alles verstanden. Er hat halt keinen Bock auf dieses Gespräch.
Ja, aber ich find auch übrigens dafür, dass der immer so drückebergerisch war und natürlich wusste, dass Henny denkt, sie sind zusammen.
Ja.
Ist ja jetzt plötzlich so super offen mit allem. Also, dass er ihr einfach voll vor den Latz knallt, was die Beziehung ist, was sie nicht ist, was er will, was er nicht will und auch so ein bisschen so, hä, was ist mit dir? Und da denke ich, aber das hast du halt wirklich, also da gebe ich ihr halt recht, als sie sagt, warst du die letzten Wochen nicht dabei?
Ja.
Weil da hat er ja schon, war er schon sehr häuslich.
Ja,
sie hat über Zusammenziehen gesprochen, sie hat über gemeinsamen Urlaub und so, da hat er auch nie irgendwie gesagt, nee.
Aber er hat auch nie ja gesagt.
Nee, aber weißt du, dafür, dass er jetzt da sitzt und sagt irgendwie, ich habe an die Achselhöhlen anderer Frauen gedacht, als sie im Bett waren, finde ich, also auch so nonchalant einfach, als wäre ihm das auch egal, wie sie das findet.
Ich glaube, er hat einfach, nachdem Henny ihn in flagranti erwischt hat, ist ihm das jetzt egal. Also er hat jetzt irgendwie nicht mehr so die Superstakes bei Henny. Er ist zwar gerne mit ihr zusammen, aber denkt so, na gut, entweder lässt sich jetzt drauf, sie weiß jetzt, woran sie ist, und entweder lässt sich jetzt darauf ein oder nicht.
Er sagt, ich finde dich ganz nett, du bist super im Bett und ich plaudere ganz gern mit dir. Das sind quasi seine drei... Die drei Säulen seiner... Und eine meiner Lieblingsszenen, ich habe eine Lieblingsszene in dieser Folge, die ich wirklich cool fand.
Ja.
Wie viele Folgen gebe ich das mal zu?
Ja.
Ist, dass sie, während sie streiten und sie raucht und er sich eine rausholt, wirft sie ihm das Feuerzeug zu und er fängt es aus der Luft nonchalant und macht sich seine Kippe damit an. Völlig.
Sie bewirft ihn quasi mit dem Feuerzeug, weil er wieder was Freches gesagt hat.
Ja, aber auch, weil sie sieht, dass er gerade, ne, also sie kann ja auch nicht raus aus ihrer Haut, ihn zu pleasen.
Und er fängt es, pflückt es locker aus der Luft.
Unausgesprochen und dann wird sich die Kippe angemacht. Finde ich ganz gut.
Die rauchen beide sehr cool in dieser
Alles
Szene.
Andere ist furchtbar.
Nee, das stimmt nicht.
Doch.
Da ist eine Menge Tolles in dieser Szene. Zum Beispiel auch, dieser Streit mündet darin, dass sie sich wieder küssen und auf dem Boden liegen. Henny liegt auf Nossek und dann sagt sie irgendwann, hört sie auf und sagt, schön, dass du so ehrlich zu mir bist und geht. Und verlässt die Szenerie wieder, während er am Boden liegen bleibt. Und wir sehen die Kamera sehr aufwendig von oben filmt diese Szenerie, wie sie am Boden liegen. Und da finde ich sehr interessant, dass die Kamera filmt, dass Nossek auf seinem Wohnzimmertisch so einen super prall gefüllten Obstteller stehen hat.
Du, er ist Sportlehrer. Da geht es viel um Vitamin C und so und D und B und F.
Der wäre so vergammelt bei so einem Typen wie dem. Das gibt's doch überhaupt voll.
Ich fand auch gut, dass dein Wohnzimmerboden mit kleinen grauen Fliesen gefliest ist. Zum Teppich
ist,
in der Mitte.
Die Wohnung ist einfach der absolute Hammer. Und auch da wieder,
Meinst du, dass unser Vermieter das okay findet, wenn wir hier die Boden fließen?
Dürfte
man einfach so fließen?
Es gibt jetzt auch so Fliesenmatten, die man so über den Boden legen kann. Die so Fliesenoptik haben und so. Was ich auch interessant finde und.
Ist Linoleum eigentlich noch eine Sache oder ist das sowas Ossi-mäßiges, was aus Asbest besteht?
Nö, kann man immer, gibt es ja im Baumärkten so als Metaware. Ja. Gibt es auch immer noch, aber benutzen, glaube ich, Leute echt nur für so Ferienhäuschen mittlerweile. Ich glaube, keiner wohnt mehr so richtig in Linoleum. Das ist
das bisschen, Wort wirkt auf mich irgendwie so oldschool.
So ein bisschen abgelöst von Laminat.
Ja, ne? Naja, Laminat
die Leute holen sich dann so Klick-Laminat.
Aber ist Laminat immer Klick oder ist Laminat auch manchmal Roll?
Nee, Roll ist das nie. Aber
also
manchmal,
Roll ist immer Linoleum und Klick ist Laminat.
Manchmal setzt man es anders zusammen. Es ist nicht immer Klick-Laminat. Manchmal wird es auch so zusammengeklopft, glaube ich.
Oh, Klopflaminat. Verstehe.
Weil Klicklaminat ist ein geschützter Begriff. Also ich glaube nicht.
Klicklaminat? Mhm. Wirklich? Mhm. Sehr lustig.
Und
also,
dann gibt's ja,
wenn
es
man
gibt
keinen
auch so,
Humor hat.
Es gibt ja auch so Laminat, mit so, das so aussieht wie Teekisten, wo dann auch noch so Aufdrücke
sind
drauf
Teekisten?
Sind. From Brazil oder so.
Was sind denn Teekisten?
Kisten, in denen Tee transportiert wurde. Die an, zum Beispiel bei der Boston Tea Party vom Schiff ins Wasser geworfen wurden.
Ach, so große Holzkisten?
Ja.
Aha, verstehe.
Wo so draufgedruckt ist, Travel to India oder so. Und dann gibt's so,
ich google jetzt mal Teekisten.
Und dann
gibt es
so Laminat, das so, wo das so draufgedruckt ist, in Anführungsstrichen. Das, als wäre es das Holz aus diesen Kisten sozusagen.
Geil.
Also ich glaube, ein Nosek hätte heute auf jeden Fall Laminat in seiner Wohnung. Und ich warte jetzt einfach, bis du damit googeln fertig bist. Mal gucken, ob du da. Genau.
Krass.
Da hast du es schon gefunden.
Weinkisten hier in dem Fall. Ah, Weinkistenlaminat okay. Bringt Gemütlichkeit und ist der neue Trend.
Ist schlimm, oder? Dieses aufgedruckte. Das sieht so fürchterlich aus. Sieht so Plastik aus. Da liegt mir echt lieber Linoleum.
Hier auch.
Da liegt mir lieber Linoleum. Genau. Da
ist ja
mir
furchtbar.
So
Originalholzteekiste aus Indien. Na. Bestimmt auch ganz unproblematisch. Kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Was du ja sehr an mir schätzt, gerade wenn wir über Lindenstraße sprechen, du kriegst so ein leichtes Wutgesicht für unsere Hörer, nur um das zu sagen. Aber ich weiß, dass dir das wirklich, dass du da wirklich sagst, ja, das finde ich immer stark, ist mein Blick fürs Detail, mein Auge fürs Detail. Mir entgehen ja wichtige Details nicht in dieser Serie. In dieser Serie, in der nichts dem Zufall überlassen wurde.
Überall. Auch wenn wir die Wohnung putzen, da bist du.
Oh, die kleine Haushaltskritik an dieser Stelle. Oh, die feine Dame. Oh.
Ich finde deine sich überschlagene Stimme ganz geil. Bringt irgendwie so eine geile Panikstimmung plötzlich. Oh, die kleine Haushaltskritik.
Gar keine Panik. Aber was ein Detail, das ich sagenhaft gut fand und wo ich gedacht habe, vielleicht kann uns das auch so als Inspo dienen.
Als Inspo?
Ja, als Inspiration.
Dafür ist der bitte Zeit. Also.
Nosek, diese Junggesellenwohnung von Nosek, diese 80er-Jahre Junggesellenwohnung von Nosek.
Da findet man
Wohnung
immer geile
Nosek,
Sachen, ne?
Der hat tatsächlich Vorhänge aus Leder.
Ja.
Vorhänge aus schwarzem Leder.
Ja, hatten meine Eltern auch.
Das ist ja
einen geil. Vorhang aus Leder. Und zwar war der hinter der Eingangstür, damit es nicht so zieht. Und das respektiere ich.
Ja, der hat sie vom Fenster.
Ja.
Damit kein Licht reinkommt, wenn er wieder Mäuschen da hat.
Da war auf der einen Seite Leder und auf der anderen Seite Stoff. Mm. So Filzstoff.
Mm. Filz ist ja auch dein großer Lieblingsstoff.
Damit es nicht zieht.
Ja. Ein schwarzer Ledervorhang.
Das
ist wirklich der Hammer.
Wenn da richtig die Sonne drauf brutzelt.
Fühlt sich auch total schön an, den auf und zu zu ziehen.
Total, in der Wohnung, wo jemand wohnt, der auch Sport macht, so habe ich richtig Bock drauf, da mal ein Näschen reinzustecken.
Apropos Sport, auch ein anderes Detail aus dieser Folge, das mir aufgefallen ist, weil meinen Augen eigentlich nichts entgeht. Am Anfang bei der Szene zwischen Tanja und Michael, als Tanja Aerobic gemacht hat, hat Tanja einfach eine Art Schnüre auf den Kopf geknotet, die er dann so in
bunte
die Stirn hängen.
Ja. So. Ist mir auch aufgefallen.
Hängt ihr dann so eine schlaufe Schnur in die Stirn?
Tanja ist, glaube ich, von allen Darstellern die modisch gekleidete. Also die quasi junge modisch gekleidete.
Ja, Tanja, aber auch Beate. Beate ist die junge Wilde.
Ja, aber Beate ist ja eher so in Richtung Blond Robert Smith.
Ja, aber die ist ja aber bei weitem nicht so schlimm wie Blond Robert Smith. Ich könnte eigentlich auch mal wieder einen neuen Song machen.
Unbedingt.
Hey, Werther!
Hey, Autoren der Lindenstraße, Leben, Leiden, keinen Sinn.
Na, auf jeden Fall lässt Henny dann Nosek liegen und geht raus. Und ich glaube, das ist die Story, oder?
Ja.
Da noch? Nee. Haben wir da noch einen Callback? Nee, das ist die ganze Story.
Als nächstes war die Szene mit Franz und dann die Szene im Kühlschrank.
Ja, die war sagenhaft gut, diese Handys. Man hatte auch kurz noch die Angst oder Sorge, dass Handy jetzt bei Franz reinplatzt oder so.
Mhm.
Während er
ja, ja, weil, das, weil sie ja schon mal diese Übersprungshandlung hatte, kurz nach dem Streit mit Nosek sofort zu Franz zu gehen.
Da übrigens auch mal wieder zur Inszenierkunst der Lindenstraße. Der große Inszenierungsklassiker, gerade in den 80er Jahren, wenn zwei Leute Sex haben, so eine Kamerafahrt über den Boden mit so den Klamotten, die so auf dem Weg ausgezogen wurden, bis die Kamera dann am Bett endet und beide nackt drin liegen.
Aber wenn man an den Socken schon sieht, dass das komplett ungetragene Socken sind, die noch nie auseinandergenommen wurden, dann haben wir ein Problem.
Eigentlich, um die Figur Franz Schildknecht auch glaubwürdig zu machen, hätten dann noch so vereinzelt so Fotos, so Familienfotos.
Das stimmt. Oder nee, eigentlich jetzt nach der After-Sex-Szene hätte er sich schon wieder das erste auf die Stirn legen müssen.
Oder ihr, dem Mäuschen so
sie
Fotos
gehört jetzt dazu. Einfach so wortlos Fotos auf sie drauf. Von seiner Ex-Frau.
Nee, nee, lass mich mal machen.
Von seiner Ex-Frau und seinen Töchtern.
Die große Frage ist natürlich, wird Maike den Kühlschrank-Incident überleben?
Die haben wir uns ja schon gestellt. Für mich ist die viel größere Frage, die viel wichtigere Frage. Was ist das Thema des nächsten Aufsatzes, was Henny ihren Schülern gibt?
Das stimmt. Und meine große Frage ist, welche Note kriegt Klaus Meister?
Welche Note?
Welche Note? So. Welche Note im Deutschunterricht des laufenden Jahres bekommt Klaus Meister? Und waren Klaus Meisters Eltern bei der Elternsprechstunde?
Das beschäftigt mich überhaupt nicht.
Maria.
Nils.
Nach dieser Lindenstraßen-Episode, gespickt mit raffinierten Details, interessanten Kameraeinstellungen und verschiedenen Storys, die sogar dich momentelang berühren konnten und interessieren konnten, wie stehst du jetzt zur Serie Lindenstraße?
Ich möchte gerne nicht auf dem gleichen Planeten sein wie sie. Und wenn du quasi raushebst, dass auch mich die Lindenstraße mit einzelnen Momenten fängt und wir wissen alle, dass der Moment, den ich meinte, war, wie jemand ein Feuerzeug geworfen hat, dann Chapeau? Fragezeichen?
Ist es Klaus Meisters Fragezeichen, frage ich dich. Ja. Ist es das große Klaus Meister Fragezeichen von 1985? Ja. Oder 86 ist es, glaube ich.
Was bedeutet treu für den modernen Menschen?
Das, liebe WIMAF-Zuhörerinnen, habt ihr als Aufgabe für in zwei Wochen, wenn wir die nächste Folge der Lindenstraße besprechen, uns eure Aufsätze zu schicken. Und wir wollen sehen, ob ihr das besser macht als Klaus Meister. Oder genauso. Das wird dann hier von uns benotet und dann können wir mal weitersehen, ob ihr das wenigstens
hinkriegt. Ich finde gut. Und dann können wir mal weitersehen.
Gibt's eine Belohnung? Hast du eine Belohnung für die Aufsatzautoren?
Ich lese die auch auf keinen Fall.
Ja, siehst du. Aber ich lese die auf jeden Fall. Also, das Aufsatzthema lautet: Was versteht ein moderner Mensch unter Treue? So, mindestens. Wird keine Mindestanzahl.
Mindestens ein Zeichen.
Mindestens ein Satz, genau.
Nein, Zeichen.
Nee, mindestens ein Zeichen hat Klaus Meister gemacht und er kriegt Ärger dafür. Also muss schon ein Satz sein.
Okay.
Weil Klaus Meister hat nur ein Zeichen. Das ist auch ein sehr interessant gezeichnetes Fragezeichen, das er da so groß in das Heft gemalt hat.
Das hat deine Mutter gemalt.
Glaubst du?
Ja.
Aus Wut? Auf Henny?
Ja, weil sie einfach die Lehrerin konfrontieren will.
Und glaubst du, sie ist dann zur Elternsprechung gegangen, hat Henny richtig den Kopf gewaschen?
Ja. Henny hat ja... Ich glaube, dass Henny eine... Nee, ich hab's vergessen.
Glaubst du, dass es heutzutage Lehrer gibt, die 16-jährigen Schülern so eine Frage stellen?
Ja.
In welchem Unterrichtsfach?
Christmus. In der Christenlehre.
Christmus? Christenlehre?
Ah, Religionsunterricht.
Oh, Ich kann halt leider nicht. Ich habe Christenlehre.
Ich habe Christmus. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich denke, dass wenn man Muss hinten ranhängt, dass dann Unterrichtsfach ist.
Oh Gott. Oh mein Gott. Maria, Maria. Was soll denn? Wir müssen dich nachträglich konfirmieren. Das geht so nicht weiter. Ah, du musst zum Christmus konvertieren.
Ja, das ist, glaube ich, da haben wir jetzt einiges vor und melden uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt.
Wiedersehen macht Freude. Wenn ihr uns aber noch, das sei noch schnell dahin gesagt, eine Nachricht zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das auf, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter folgender E-Mail-Adresse.
vimav@poolartists.de.
Oder wenn ihr uns öffentlich anschreiben wollt, dann könnt ihr uns auf Twitter anschreiben. Wir haben einen Twitter-Account, dieser Twitter-Account heißt @vimav war weg.
Weil Vimav schon weg war.
Und auch da freuen wir uns, mit euch in Diskussion zu treten. Und jetzt wünschen wir euch einen ganz wundervollen Tag. Und wenn ihr in die Kirche geht, denkt dran, der Christmus ist auch für euch da.
Wie kommt denn darauf?
Viel Spaß mit der Christenlehre.
Ich glaube, wegen Hinduismus.
Was?
Wegen Hinduismus.
Leute, bis nächste Woche. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.